Pölten. Ich finde das toll. Es gibt bei einigen Fachhochschulen Interesse, ihre Entwickler und ihre Sicherheitsleute darin zu schulen, stärker nachzudenken, was sind eigentlich die Probleme mit unserer Welt, die wir immer stärker von Algorithmen steuern lassen. Ja, die Zusammenfassung habe ich hier im Inhaltsverzeichnis. Wir werden immer stärker überwacht, das wissen wir hier alle. Algorithmen steuern und lenken uns und treffen Entscheidungen über uns. Und an der Stelle wird es dann wirklich kritisch. Sie treffen Entscheidungen, die Menschen betreffen. Und dann schaue ich mir die Fehlerquellen an. Die zwei Hauptfehlerquellen, die ich hier behandeln will in der kurzen Zeit, sind die Verwechslung zwischen Korrelation und Kausalitäten. Und das andere sind das große Problem von Deep Learning, Garbage in, Garbage out. Und das hat ein paar sehr problematische Ergebnisse. Ja, und dann kommt der Teil, der viel länger ist, natürlich im Unterricht. Was müsste ich eigentlich tun, was könnte ich eigentlich tun, um Algorithmen etwas mehr ethisch okay zu machen, dass die mit den Menschenrechten und mit Fairness und so weiter übereinstimmen. Ja, Algorithmen werden immer dann sinnvoll eingesetzt, mehr oder weniger sinnvoll eingesetzt, wenn Menschen zu langsam sind, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Waffensysteme kommen da in den Sinn. Was auch in den Sinn kommt, ist das ganze Algorithmic Trading. Und da sind wir schon bei den Punkten, die ziemlich problematisch sind. Sie werden dann eingesetzt aus ökonomischen Gründen, wo wir Arbeitsplätze einsparen können. Das rechnet sich immer. Ein Menschen durch einen Computer ersetzen geht in der Regel aus. Finanziell gut aus. Dann werden Algorithmen eingesetzt, da wo die Algorithmen Erkenntnisse oder in Anführungsstriche gesetzt, Pseudo-Erkenntnisse gewinnen, die die Menschen so nicht gewinnen können. Und das ist der Grund, zum Beispiel, warum jetzt im AMS die Algorithmen eingesetzt werden, vermute ich mal, dass da angeblich der Algorithmus Sachen entdeckt, die die Menschen so nicht entdeckt haben und das dadurch optimiert werden kann. Ja, das erste Problemfeld, was wir hier haben, ist, dass bei Big Data einfach riesige Datenmengen gesammelt werden, ohne dass wir richtig wissen, was wir damit eigentlich machen wollen. Und dann werden Zusammenhänge gesucht, Korrelationen. Und Korrelationen finden sich immer. Die meisten der Korrelationen in einem großen Datensatz sind Scheinkorrelationen, wie das berühmte Beispiel der Geburtenrückgang und der Rückgang der Störche. Sehr gut korreliert, vollkommener Blödsinn. Das ist jetzt noch ein Punkt, wo den meisten Menschen einleuchtet, dass es Blödsinn ist. Viele andere Korrelationen sind ähnlich Blödsinn, aber es ist nicht so offensichtlich, dass die Blödsinn sind, und deswegen kommt man leicht in Versuchung, sich darauf zu stürzen und das auszunutzen. Ja, die Algorithmen, die statistischen Verfahren finden immer irgendwelche Zusammenhänge. Da gibt es einen Spruch unter den Data Science Leuten: Wenn ich Daten lang genug quäle, gestehen die alles. Das heißt, ich komme damit immer zu irgendwelchen Erkenntnissen, und wenn es Pseudo-Erkenntnisse sind. So, das wäre jetzt nochmal unschön, aber nicht wirklich schlimm, wenn da Pseudo-Erkenntnisse entstehen würden und wenn die dann in der Wissenschaft veröffentlicht würden. Wen kümmert das? Was wirklich dann unangenehmer ist, ist, dass dann irgendein Chef der Data Scientists sagt, so, und jetzt wollen wir irgendwas optimieren. Und das kann der Gewinn sein oder die Verweildauer auf der Website oder eine Kosteneinsparung und Reduktion. Das kann Reduktion von Kriminalität sein, das kann eine Verbesserung in der Resozialisierung sein, und auf das Beispiel werde ich noch kommen. Das heißt, es wird immer, irgendjemand ist dann immer da, der sagt, wir optimieren jetzt auf Grundlage dieser Daten. Und an der Stelle ist es eben unangenehm, wenn das Scheinkorrelationen sind, dann optimieren wir nämlich in irgendeine falsche Richtung. Ein Beispiel für die Optimierung in Richtung Gewinn sind, dass versucht wird, preiselastische Zielgruppen zu finden, das heißt so, und Apple-User sind das große Beispiel für preiselastische Zielgruppen, da kann das Hotel ein bisschen teurer sein, die kaufen das eh. Die haben ja einen Apple-Rechner gekauft, die gelten als preiselastisch. Da gibt es wahrscheinlich jede Menge Untersuchungen, die das auch zeigen, dass das wirklich gut funktioniert. Umsatzsteigerungen, indem herausgefunden wird, welche Kunden kaufen auf Sonderangebote. Den kann man das zum gleichen Preis anbieten. Man muss aber sagen, der Originalpreis wäre an sich höher und jetzt kriegst du 10%. Es gibt gewisse Leute, die springen auf Sonderangebote an. Ich sehe die immer wieder im Billa, wenn die Leute mit ihren Optimierungsarbeiten beim Einkauf da sind, noch einen Jö-Punkt aufkleben und so weiter. Und dann gibt es den großen Punkt der Auslastung, zum Beispiel bei Flügen, das Yield-Management von Flügen und die Reduktion von Kreditausfallrisiko, indem ich versuche, durch Algorithmen herauszufinden, wird dieser Kreditnehmer seinen Kredit zurückzahlen oder nicht? Mit welcher Wahrscheinlichkeit kriegen wir unser Geld nicht wieder? Das müssen Banken sogar machen. Die sind nämlich dazu angehalten, ihr Risiko zu reduzieren. Insofern ist das sogar eine gesetzliche Verpflichtung, das zu tun. Wann immer man im Callcenter anruft, ist ein Algorithmus am Arbeiten, der feststellt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich wirklich abspringe, wenn ich mich irgendwas beschwere. Das wird vorher dem Agent im Callcenter wird angezeigt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kunde abspringt. Das hängt von früheren Diskussionen ab, wie lange ist er schon dabei und so weiter und so weiter. Und dann kann der Callcenter Agent anders optimieren. Korrelationen, das große Problem von Korrelationen sind, die finden irgendwelche Aussagen, die für die Gesamtpopulation fast immer auch richtig sind. Das Problem ist, wenn ich diese Aussagen von der Gesamtpopulation auf den einen Menschen projiziere und sage, weil die meisten Leute, die in dieser Wohngegend wohnen, ihre Kredite nicht zurückzahlen, behaupte ich mal, wirst du es auch nicht zurückzahlen. Das heißt, ich habe immer den großen Schritt von einer Gesamtaussage über eine Population, die wissenschaftlich absolut korrekt sein kann, und dann nehme ich mir die einzelne Person heraus. Im Arbeitsamt haben wir das gleiche Problem mit dem AMS-Algorithmus. Die Aussagen über die Gesamtpopulation mögen korrekt sein, und dann kommt da eine Person und die wird jetzt genau so beurteilt, weil wir sagen, naja, die Menschen sind ja alle irgendwie mehr oder weniger ähnlich. Das ist die Idee dahinter, dass man von der einzelnen Person auf alle projizieren kann. Das ist hier, weil andere Personen mit deinem Profil eh keinen Job finden, brauchst du keine Weiterbildung. Dass hier, wer dort wohnt und diese Friends hat, ist ein Kreditrisiko, ist bei uns in dieser Form eigentlich noch nicht erlaubt. In den USA ist das gang und gäbe. Jede Menge automatische Kredite werden auf diese Art vergeben, zu geringen Kosten, weil das ist unheimlich simpel. Man gibt sein Facebook-Profil ein, man sieht die Friends und das Risiko kann abgeschätzt werden. Ja, das hier kennt irgendjemand Big Five? Einzelne. Ja, doch, einige. Okay. Für die, die es nicht kennen, Big Five ist im angelsächsischen Raum die Methode, um Menschen zu charakterisieren. Das hat sich irgendwie durchgesetzt. Umstritten oder sinnvoll oder nicht, das hat sich durchgesetzt. Es gibt bei Big Five fünf Dimensionen. Zum Beispiel Neurotizismus oder Offenheit. Und auf jeder Dimension, jeder Mensch wird auf jeder Dimension irgendwo eingestuft. Entweder sehr offen oder sehr verschlossen. Entweder sehr gewissenhaft oder sehr wenig gewissenhaft. Jeder Mensch wird da irgendwo eingestuft. Extraversion, Introversion. Das heißt, es ist ein fünfdimensionaler Würfel und jeder Mensch wird da charakterisiert. Früher wurden solche Persönlichkeitsbestimmungen erhoben, indem die Leute lange ausführliche Fragebogen ausgefüllt haben. Mehrere Seiten Fragebogen ausgefüllt haben. Mühsame, teure Angelegenheiten und dann hat man herausgefunden, es geht viel, viel simpler. Nämlich die Wortwahl auf irgendeinem Medium, Facebook oder Instagram oder Twitter oder in der Bewerbung, vollkommen wurscht. Die Wortwahl für jemanden, der mehr extrovertiert ist, ist hier drauf und die Wortwahl für weniger extrovertierte, introvertierte ist hier. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 70-80% bekomme ich durch eine automatisierte Auswertung eines Textes, den die Person geschrieben hat, auch eine Aussage, die nicht okay ist, aber gut genug ist. Und das kann man jetzt hier mit extrovertiert und introvertiert machen und das geht mit allen anderen auch. Das heißt, ich muss nur irgendeinen Text einer Person haben und dann kann ich mir einbilden, ich wüsste etwas über dessen Persönlichkeit. Und wenn dann Bewerbungen eingehen, typischerweise gehen heute auf eine offene Stelle bei interessanten Unternehmen 100 Bewerbungen ein, dann liest die sich keiner durch. Da gibt es diese Software. Und dann sagt man, wir wollen Leute haben, die sind extrovertiert in der Werbung oder sowas. Und wir wollen Programmierer haben, da wollen wir lieber introvertiert haben. Und dann wird die Person eingeteilt, auch nach Offenheit und Gewissenhaftigkeit. Die wollen wir bei Programmierern auch sehr hoch haben und so weiter. Und dann wird auf Grundlage dieser Textanalyse, ohne dass irgendein Mensch den Text gelesen hat, eine Vorauswahl getroffen. Und jetzt kann man sagen, das ist vollkommener Blödsinn. Ist es wahrscheinlich auch. Macht nichts, sie kriegen eh den Job nicht, weil die Person gar nicht als Einzelperson wahrgenommen wird, sondern die wird wahrgenommen über den Sprachstil, wo immer der Sprachstil herkam. Das heißt, es werden wieder Aussagen, die für die Mehrheit der Bevölkerung, für 70-80% zutreffen, genommen und die einzelne Person damit beurteilt. Und immer mehr in unserem Leben geht in diese Richtung. Die maßgeschneiderte Werbung haben wir uns dran gewöhnt, die beeinflussen uns, die lenken uns in gewissem Sinn. Die verstehen nicht, warum ich die Bücher gekauft habe. Dass ich die gekauft habe, weil ich die jemandem schenken will, das interessiert Amazon nicht, weil das kriegen die nicht raus, das interessiert auch nicht. Die sind happy, wenn 70% der Vorschläge für mich interessant sind und wenn ich dann 5% der Bücher wirklich kaufe. Insofern, da tritt jetzt auch kein großer Schaden an. Gezielte Werbung ist eventuell aber schon viel problematischer. In gezielter Werbung, wir haben es vorher in einem anderen Vortrag gehört, werden Menschen immer in Klassen eingeteilt. Und die Klassen, die es zum Beispiel bei Facebook gibt, sind zum Teil recht problematisch. Altersklassen, ja, können wir mit leben. Dann gibt es Klasse, hat Gewichtsprobleme, Körperbildprobleme, Abfragen zu Krankheiten, AIDS, Drogenmissbrauch ist eine Facebook-Klasse, Selbstmordthemen, Vergewaltigung, Gefühl von Wertlosigkeit kann selektiert werden. Das heißt, ich habe hier eine ganze Reihe von Klassen, die sehr verwundbar sind, um angesprochen zu werden auf bestimmte Werbung. Wenn ich Leute, die mit Alkohol- oder Drogenmissbrauch irgendwie klassifiziert sind, wenn ich denen entsprechende Werbung schalte, Glücksspielsucht, die bekommen die entsprechende Glücksspielwerbung. Das heißt, ich kann ganz gezielt die Schwächen von Menschen ausnutzen. Wo überall, wo jeder von uns ein Problem mit Suchtpotenzial hat, ist, dass immer versucht wird, uns möglichst lange auf jeder Website zu halten. Jeder kennt das. Man will auf YouTube ein Video anschauen. Eine Stunde später fragt man sich, was man jetzt immer noch auf YouTube macht. Ist wahrscheinlich jedem von uns schon mal passiert. Das heißt, die Leute sollen irgendwie motiviert werden, möglichst lange dort zu sein und möglichst aktiv zu sein. Und das geht eben am besten, wenn es neben Katzenvideos irgendwelche Emotionen auslöst, Zorn und so weiter. Und dann haben wir einen Radikalisierungsprozess. Und als Nebeneffekt tritt dann schon mal ein Pogrom auf, wie das in Sri Lanka, Myanmar, Indien, Südamerika nachgewiesen ist. Facebook ist dafür nicht zuständig, weil die sind ja kein Medium, die heißen zwar Social Media, sind aber kein Medium, sondern das sind die einzelnen Poster und da können die nichts dafür. Aber das ist auch ein Ergebnis, dass da Optimierungsalgorithmen dafür sorgen, dass solche Sachen passieren. Wahlbeeinflussung. Wenn Facebook die Wahl beeinflussen wollte, Facebook oder Google oder andere Sachen, dann könnten die das unheimlich leicht und Facebook selbst hat bewiesen, dass sie das können. Die erste Idee, auf die man sofort kommt, ist, man könnte, wenn man Google ist, in den Suchanfragen selektive Informationen anbieten. Ja, das könnte man machen. Die Nutzer klicken typischerweise von oben nach unten. Und wenn man gewisse Sachen in die ersten drei Suchergebnisse bringt, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da geklickt wird. Und da gibt es Untersuchungen dazu und so weiter. Es gibt aber noch eine viel cleverere Sache. Das könnte man eventuell nachweisen. Da gibt es manchmal Forschungen. Ich habe da auch schon mitgemacht. In Deutschland hat eine Uni sowas gemacht. Da musste man fünfmal am Tag immer die gleichen Suchanfragen stellen. Und das haben Tausende von Leuten gemacht. Und mit dem Ergebnis, dass man schauen kann, welche Ergebnisse bekommen unterschiedliche Leute. Das kann man nachweisen. Die nächste Wahlbeeinflussung ist viel schwerer nachzuweisen, nämlich, das heißt Selective Encouragement. Ich motiviere einige Leute zur Wahl zu gehen und andere motiviere ich nicht zur Wahl zu gehen. Das sehen nur die Leute, die motiviert werden. Die Mehrheit der Bevölkerung sieht das gar nicht. So, und Facebook hat ein Experiment gemacht und hat zeigen können, dass in den Wahlbezirken, wo die Leute motiviert wurden, die Wahlbeteiligung 5% höher war. In vielen Wahlbezirken, wo es kritisch ist, reichen 5%. Weiß Facebook, was jede Person wählen wird? Klar. Facebook weiß über die sexuelle Orientierung und Facebook weiß über die wahrscheinliche Wahl, die irgendeine Person treffen wird, weil das aus den Klicks hervorgeht. Das heißt, Facebook muss nur einfach die Wähler einer Partei informieren, motivieren, zur Wahl zu gehen. Und diese Partei bekommt in den Wahlbezirken, wo es kritisch ist, 5% mehr Stimmen. In Florida sind eine ganze Reihe von Wahlen mit über den ganzen State mit einigen hundert Stimmen Differenz ausgegangen. Das wäre ein Klacks für Facebook, da Wahlen zu beeinflussen. Oder andere, die entsprechende Motivationsmöglichkeiten haben. Also das ist eine absolut gefährliche Sache. So, Das war das Problem von Korrelationen. Was schlimmer ist, ist, dass wir immer stärker zu Artificial Intelligence gehen. Und da gab es früher Verfahren in der Artificial Intelligence, wo man versucht hat, Regeln aufzustellen und so etwas. Und heute ist der neue Trend eben Deep Learning. Charles Stross, der Science-Fiction-Autor, hat gesagt, wenn wir verstehen, wie irgendetwas arbeitet, dann ist es nicht Artificial Intelligence. Und das beschreibt unser Problem mit der Artificial Intelligence sehr gut. Wir wissen nicht, auf welcher Grundlage da Entscheidungen getroffen werden. Die neuronalen Netze, um die es beim Deep Learning geht, haben systembedingte Fehler und sie können nicht erklären, wie sie eine Entscheidung getroffen haben. Wenn ein automatisiertes Auto einen Menschen überfährt, dann ist es Pech für den Menschen. Es ist aber für die Wissenschaftler und die Techniker später nicht möglich zu entscheiden, warum hat das Auto das gemacht. Die Messungen, die dann am Ende im autonomen Fahrzeug vorliegen, ist, zu diesem Zeitpunkt wurde das Objekt entdeckt und dann, es wurde gebremst oder es wurde nicht gebremst. Es ist nicht klar, warum nicht gebremst wurde. Es ist nicht klar, warum nicht gelenkt wurde. Das ist systembedingt nicht aus den Sachen herauszuholen. Und dann gibt es systembedingte Fehler. Extrem eigenartige Angelegenheit. Das ist Gesichtserkennung. Es geht darum, dass die, das ist eine Frau, Mila Jovovich, die mir nichts sagt, wahrscheinlich eine Schauspielerin oder so. Und es wurden dann versucht, Brillen zu designen, die da irgendwelche Muster haben, sodass die Gesichtserkennungssoftware immer diese Frau erkennt. Und das funktioniert. Das ist Reverse Engineering. Die Wissenschaftler, und das ist hier im ACM Proceedings veröffentlicht, die Wissenschaftler haben es geschafft, Brillen zu finden, die aus so einem Gesicht so ein Gesicht machen. Vollkommen unsinnig. Vollkommener Schwachsinn. Das Problem ist, Artificial Intelligence denkt nicht. Deswegen ist da keine Spur von Intelligenz drin. Wenn irgendeine Spur von Intelligenz da drin wäre, dann wäre das klar, dass das nicht die gleiche Person sein kann. Da ist in Artificial Intelligence, in Deep Learning, ist keine Spur von Intelligenz. Dieses Bild wird aus irgendeinem Grund von irgendwelchen AI-Systemen als eine Pistole erkannt. Vollkommen daneben. Das hat nichts mit Artificial Intelligence zu tun. Dann gibt es ähnliche Experimente wie hier, gibt es auch mit Verkehrszeichen. Auf Verkehrszeichen kleine schwarze oder weiße Quadrate aufkleben, verändert den Sinn der Verkehrszeichen vollkommen, macht aus einem Stoppschild eine Geschwindigkeitsbegrenzung, macht aus Geschwindigkeitsbegrenzungen Stoppschilder. Diese Systeme erkennen genau das, wofür sie trainiert wurden. Und wenn da eine winzige Veränderung ist, erkennt das System die Sachen nicht. Das ist eine, jetzt sind wir schon bei der ersten Diskriminierung. Ein altes Problem in der Gesichtserkennung ist, und das wissen die Leute auch, dass schwarze Haut schwer erkannt wird. Die Kontraste bei uns Europäern sind einfach deutlicher. Und das hat jetzt eine Reihe von Auswirkungen in den USA. In Großbritannien gibt es eine Website, da kann ich online einen Pass beantragen und da muss ich ein Passbild einschicken, hochladen und bei schwarzer Haut und bei extrem weißer Haut sagt das System in der Regel, Foto nicht geeignet. Machen Sie ein anderes Foto. Das hilft nichts, wenn ich nur mal eine schwarze Haut habe. Dann gibt es eine Möglichkeit zu sagen, ich will das Bild doch einreichen. Und da redet sich die Regierung drauf raus, sagt, ich kann ja sagen, ich will doch einreichen. Dann kommt aber eine große Warnung, Ihr Pass kann vermutlich auf diese Art nicht hergestellt werden. Sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen? Und dann sagt man, na ja, den Pass hätte ich schon gerne, weil ich ins Ausland verreisen möchte. Und dann muss man auf irgendeine Behörde gehen. Und dann sagt dann wahrscheinlich irgendein Mensch, naja, mit Ihrem Gesicht kann das ja eh nicht funktionieren. Das ist noch eine relativ harmlose Auswirkung, aber als Betroffener ist schon blöd. Wenn ich damit eine ganze Gruppe aus der Bevölkerung von einem Verfahren ausschließe, Fairness ist es nicht direkt. Algorithmen entscheiden über das Schicksal von Menschen, da gibt es nämlich blödere Sachen. Das eine ist Predictive Policing. Predictive Policing bedeutet, die Polizei nimmt die Statistiken, die Kriminalstatistiken, wo man sehen kann, an welchen Wochentagen zu welcher oder welchen Wochentagen zu welcher Uhrzeit in welchem Distrikt der Stadt passieren mehr kriminelle Aktivitäten, und da senden wir unsere Polizisten hin. Insgesamt kann man dadurch wieder ein paar Polizisten entlassen, weil die wenigen Polizisten, die wir haben, sind dann eben an den Brennpunkten. Das Problem ist aber dabei, dass diese Punkte dann kritischer beobachtet werden oder die Brennpunktpersonen kritischer beobachtet werden. In den USA passieren dann typischerweise bei jugendlichen Schwarzen mehr Anhaltungen, und dann werden sie durchsucht, ob sie ein Messer dabei haben, ob sie eine Pistole dabei haben. Dann entstehen wieder neue Fälle. Daten, es entstehen wieder neue Daten für die Statistik hier, und nachdem das ein bisschen eine Weile eingesetzt wird, ist diese Gegend, wo häufig untersucht wird, ein immer stärkerer Kriminalschwerpunkt. Das heißt, das ist ein selbstbestärkendes System. Dadurch, dass ich viele Leute filze, bekomme ich wieder viele neue Daten, und dann muss ich wieder noch mehr Leute filzen und so weiter. Das heißt, was ich hier damit erreiche, ist, dass ich gewisse Gegenden in der Stadt oder gewisse Menschengruppen immer stärker diskriminiere, und dass nur dort die Polizei eingesetzt wird. Profiverbrecher lernen umgekehrt, in welchen Bezirken ist es harmlos, in welchen Bezirken passiert sowieso nichts, und machen da ihre Wohnungseinbrüche. Der Algorithmus merkt das natürlich, aber wenn da mehr dann Polizei, in den Bezirken mehr Polizei zu sehen ist, gehen sie eben in einen anderen Bezirk. Das heißt, das Verbrechen, die Profiverbrecher stellen sich da sehr wohl drauf ein, die haben kein Problem damit. Amateure, Jugendliche oder sowas haben weniger Möglichkeiten, sich da einzustellen. Das war jetzt vielleicht schon unangenehm, aber jetzt wird es wirklich unangenehm. In Missouri, im Staat Missouri, gibt es eine Sentence Advisory Commission, und das ist ein Artificial Intelligence Network. Und dieses Network, das ist im Internet und jeder kann das benutzen. Auch Sie können das eingeben. Dieses Network analysiert die Verbrechenstatistiken. Da geht es darum, bei welchem demografischen Hintergrund habe ich Familie, welche Hautfarbe habe ich, was ist meine Schulbildung, wie viel Geld habe ich und so weiter, und welches Verbrechen habe ich begangen. Bei jeder Person wird dann abgeschätzt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich rückfällig werde, wenn ich noch nicht verurteilt bin, und ob dann sinnvoll ist, dass ich eine Bewährungsstrafe bekomme. Wenn der Algorithmus sagt, der wird bestimmt nicht rückfällig, dann gibt es mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Bewährungsstrafen. Wenn der Algorithmus sagt, die Typen kenne ich, die werden eh rückfällig, dann gibt es eine Gefängnisstrafe. Das bestätigt sich natürlich dann auch, ist auch wieder ein Rückkopplungseffekt bei den ganzen Sachen. Der nächste Punkt, der hier gemacht wird, ist, man kann dann irgendwann einen Antrag stellen auf vorzeitige Entlassung, wird wieder der Algorithmus gefragt. Dabei geht dann zum Beispiel ein, werde ich viel besucht, bekomme ich viel Besuch von der Familie, habe ich keinen Besuch von der Familie bekommen, Besuch von der Familie ist positiv und so weiter. Unter Obama wurden eine ganze Reihe von Untersuchungen durchgeführt zu den Algorithmen. Wenn man bei gleichem Verbrechen, gleiches Alter, gleiche Familienstruktur, alles gleich, gleiche Schulbildung, nur die Hautfarbe austauscht, bin ich auf einmal von hoher Strafe auf Bewährungsstrafe. Und das ist schon ein Hinweis, dass bei dem Algorithmus irgendwo ein Vorurteil drin ist. Der Algorithmus arbeitet korrekt für die Gesamtbevölkerung. Der Algorithmus repliziert die wirklichen Fakten. Über die Gesamtbevölkerung wird der einzelne Schwarze häufiger rückfällig. Und wenn jetzt ein Schwarzer im Laden etwas klaut für 10 US-Dollar oder ein Weißer, dann rechnet der Algorithmus das rein und sagt, den Weißen können wir laufen lassen, aber der Schwarze, da entwickelt sich eine Karriere. So, und das ist hier ausführlich untersucht worden, dann war unter Obama war Geld da für solche Untersuchungen. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Ich nehme an, der Algorithmus ist weiterhin aktiv, weil es ist ja die Realität, der gibt ja nur die Realität wieder. Was kann denn daran falsch sein? Falsch ist daran, dass von einer Statistik über eine Gesamtbevölkerung die einzelne Person verurteilt wird. Ja, das heißt, wir haben hier eine Diskriminierung, die systematisch in das System eingepflegt wird. Ja, das ist jetzt abstrakt und keiner von uns lebt in Missouri, aber viele von uns werden in Zukunft öfter noch Bewerbungsgespräche machen. Einstellungsgespräche waren immer subjektiv. Man gefällt der Person von der Personalabteilung oder man gefällt der Person nicht oder die hat gewisse Vorurteile. Diese Vorurteile der Person werden jetzt durch die Vorurteile eines Algorithmus ersetzt. Die Input-Daten sind mehr oder weniger fragwürdig. Ich habe diese Wortlängen habe ich schon aufgezeigt. Die Input-Daten können auch irgendwelche anderen Sachen sein. Die Algorithmen machen in der Regel nicht viel intelligente Sachen. Die aus den Bewerbungsunterlagen wird eine Analyse gemacht. Zum Teil werden die Spuren im Internet verfolgt. Auch das ist bei uns, ich glaube, es ist sogar erlaubt. Außerdem kann man sich die Erlaubnis geben lassen. Was soll's denn? Man kann sich ja die Zustimmung geben lassen. Ja, ich weiß, dass das alles problematisch ist. Aber naja, ich muss ja meine Social Networks jetzt sogar angeben, alle meine Accounts, wenn ich in den USA ein Visum beantragen will. Also da geht viel. Die Friends in Social Networks und so weiter. Also da lässt sich viel machen. In den USA ist so etwas gemacht worden. Das sind die Bewerbungen. Bei Amazon sind die Bewerbungen durch einen Deep Learning Algorithmus ausgewertet worden. Und es wurden nur die Leute vorgeladen, wo der Algorithmus gesagt hat, der passt zu uns. Und das ist nach kurzer Zeit eingestellt worden, als nämlich aufgefallen ist, die haben wirklich zum Unternehmen gepasst. Da gibt es ganz wenig Frauen und der Algorithmus hat gesagt, das habe ich verstanden, dass wir keine Frauen haben wollen. Okay, ich lade auch keine zu Bewerbungsgesprächen ein. Das ist einfach ganz normal reproduziert mit Deep Learning. Das, was ich hineinstecke an Vorurteilen, kommt auch wieder raus. Ja, der Algorithmus hat irgendwelche Vorgänge oder die Wortlängen. So, in Tweets hat man das drin. Wenn man mal an die Metadaten käme von Menschen, wer bekommt wie viele Anrufe, wessen Anrufe heben die anderen Leute nicht ab, das wäre noch viel sprechender. Also da ist noch ganz viel möglich bei diesen Sachen. Ja, was ich im Standard gelesen habe, was sich auch bei uns immer stärker durchsetzt, ist Einstellung aufhand von Schlüsselwörtern in der Bewerbung. Und das sind zum Beispiel innovative, motivated, dynamic, organized, reliable, honest, creative. Was die Leute hier da an Tipps geben, ganz oft ist, einfach diese Sachen in nutzlose Sätze hineintun. Der Algorithmus merkt es nicht, ob der Satz einen Sinn gibt. Was normalerweise vollkommener Unsinn in den Bewerbungen ist, ist, ich muss diese Sätze nur oft genug wiederholen, dann komme ich im Ranking immer weiter nach oben. Das wurde sogar im Standard berichtet und dann habe ich mal gesucht, das hier sind How to use Keywords. Das sind einige Webseiten, die auf diese Algorithmen genau trainieren. Es ist vollkommener Blödsinn, wird sich aber durchsetzen. Was haben wir noch? Ja, Vorhersage von Terrorismus versucht genau, hat in den USA bis vor kurzem zumindest genauso funktioniert. Da waren dann aufgrund von solchen Algorithmen auf einmal 1,3 Millionen auf der Terrorismus-No-Fly-List. So viel, nicht mal in den USA gibt es 1,3 Millionen Terroristen. Ich habe jetzt irgendwas gehört, die No-Fly-List soll eingestellt werden oder so, weil irgendjemand erkannt hat, dass das Blödsinn ist. Man kommt auch von der No-Fly-List typischerweise nicht wieder runter. Ja, die in den USA, in England ist jetzt was, das wurde im New Scientist berichtet, ein Algorithmus entscheidet, bei welcher Gewalttat die bereits geschehen ist, nachgeforscht werden soll oder ob das gleich eingestellt werden soll. Die Wahrscheinlichkeit, sagt der Computer, auf Grundlage von Parametern wie, es gibt Zeugen, wir haben ein Videofeed, in welcher Gegend der Stadt ist es, kennen sich Täter und Opfer und macht dann eine Vorhersage für die Wahrscheinlichkeit. So weit, so schlecht. Und jetzt kommt ein Aspekt, ja, und es gibt dann Örtlichkeiten, da ist keine Kamera und schlecht beleuchtet, da kann nichts passieren. Aber jetzt kommt eine Gegenmaßnahme und die finde ich gut und die würde ich gerne im AMS bei uns auch sehen. Nämlich, der Algorithmus lügt. Der Algorithmus behauptet in einer gewissen Zahl von Fällen, der Fall ist einfach. Und dann wird geprüft, ob der nicht vielleicht in dem Augenblick doch aufgeklärt wird. Und auf die Art könnte man den Algorithmus nachschärfen. Und ich habe nicht gehört, dass unser Algorithmus im AMS so eine Fähigkeit hat, dass er lügen kann. Das ist zum Beispiel dann hier, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen es fast alle, es gibt drei Gruppen. Und wer in die Gruppe A eingestuft wird, findet mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso einen Job, der braucht keine Ausbildung. Wer in C eingestuft wird, findet sowieso keinen Job und gefördert werden die Leute in der Gruppe B. Dieser Algorithmus könnte auch lügen, könnte immer mal jemanden aus der Gruppe C in die Gruppe B heben, um dann zu sehen, ob das sich eigentlich verändert. Ob da nicht irgendwie Fehler drin sind. Eine weitere Sache, wie man den Algorithmus prüfen könnte, ob er ethisch okay ist, wäre, wie wäre es denn eigentlich, wenn man diesen Algorithmus ohne Geschlecht anwenden würde? Das Geschlecht muss nicht unbedingt ein Parameter sein. Ich könnte ja noch alles mögliche. Ich könnte Haarfarbe reinnehmen. Ich könnte viel mehr Parameter reinnehmen. Warum nehme ich das Geschlecht rein? Im Prinzip ist es willkürlich. Bei Geschlecht gab es Korrelationen in den Daten, aber Korrelationen gibt es ja nun viel. Ja, Mass-Washing. Neues Schlagwort, Mass-Washing wird angewendet für die Fälle, wo jemand sagt, ich würde Ihnen ja gerne die Schulung geben, aber der Computer hat gesagt, Sie haben keine Chance. Das ist ein Risiko, das kann ich dem AMS jetzt nicht unterstellen, aber das ist ein Risiko bei allen diesen Sachen, dass man sich hinter einem Algorithmus versteckt Und dafür gibt es eben dieses Schlagwort, entweder absichtliches Verstecken, wenn Facebook oder Google sagt, wir haben nur Computer, wir haben keine Verantwortung für die Inhalte. Ja, oder unbeabsichtigtes Verstecken, indem man sagt, naja, ich konnte das nicht wissen. Der Algorithmus hat das eben so entschieden. Gesichtserkennung im Berliner Südkreuz, kennen das alle? Ein großes Problem sind die False-Positiv-Raten. Da war 70% der Personen, die gesucht wurden, wurden auch richtig erkannt. Das bedeutet aber nicht viel. Wenn eine Person von, wenn 1% fälschlich erkannt wird, bei 1 Million Personen, die geprüft werden, habe ich eine riesige Zahl, dann habe ich 10.000 Fehlalarme. Das ist ein Riesenproblem und das haben alle diese Algorithmen, die Gesichtserkennung oder so einsetzen. Da war eine andere Geschichte, da wurden 170.000 Besucher in einem Stadion, davon wurden 2.470 erkannt, 173 waren wirklich gesucht und es gab aber so viele, die Differenz sind die False Positives, die einen effektiven Einsatz kaputt machen. Ja, automatisierte Entscheidungen gehen schnell und es werden dafür auch umso mehr Fehler gemacht. Wie würde ein Algorithmus aussehen, der okay ist? Der müsste irgendwie versuchen, Human Rights zu berücksichtigen. Er müsste versuchen, Vorurteile so weit wie möglich zu verhindern. Und in den Algorithmen, wo wir Geschlecht und Rasse drin haben, habe ich immer Vorurteile mit dabei. Algorithmen sollten transparent sein. Da kann man sagen, da sind die AMS-Leute schon ein bisschen besser unterwegs. Die haben zumindest in nicht maschinenlesbarer, aber in human-lesbarer Form den Algorithmus veröffentlicht. Epicenter Works, habe ich heute Morgen gelesen, hätte den gerne in maschinenlesbarer Form und die Daten. Und dann würden Sie das gerne mal alles nachrechnen. Finde ich eine gute Idee. Ja, Diskriminierung sollte im Algorithmus nicht drinstecken. Er sollte inbuilt Self-Checks haben, das, was die Engländer eingebaut haben. Der Algorithmus sollte immer mal lügen zum Vorteil der Betroffenen. Und es sollte immer die Möglichkeit geben, sich zu beklagen über den Algorithmus, um eine persönliche Entscheidung zu haben. Komplexitätsreduktion, ja, das wünscht man sich immer. Das wird aber nicht so richtig spielen. Und das, wenn das Ding noch resource-efficient wäre, wäre toll. Aber ja, jetzt träumen wir da. Mein Abschlussslide ist, dominierende Geschäftsmodell ist der Überwachungskapitalismus. Das Wort ist heute schon ein paar Mal gefallen. Der Roger McNamee hat ein Buch geschrieben, Die Facebook-Gefahr. Der hat in einem Interview gesagt, Überwachungskapitalismus und ethische Algorithmen, das passt nicht zusammen. Entweder das eine oder das andere. Der Überwachungskapitalismus hat die Unethik eingebaut in das ganze System. Das heißt, das kann mit dem jetzigen Internetgeschäftsmodell nichts werden. Das ist dieses Buch Überwachungskapitalismus. Es wurde vorher auch schon mal gezeigt. Wenn sich jemand interessiert für Ethik, für Algorithmen, da gibt es ein AI Now Institute, wo man hier einen Report anfordern kann. Es gibt einen deutschen Newsletter, algorithmethik.de, wöchentlicher Newsletter, jede Menge Hintergrundinformationen, was in dieser Woche an Artikel dazu veröffentlicht wurde. Beim CCC hat schon mal vorgetragen, Women in AI. Das ist eine Organisation, die es auch in Wien gibt und die sich auch mit ethischen Fragen und so weiter beschäftigt. Da gibt es 2 Websites, die da lesenswert sind. Ja, und das ist Ray Kurzweil. ein ganz wilder Mensch. Er geht davon aus, dass er unendlich lange leben wird. Aber da könnte man noch sagen, ja, ein weiterer Durchgeknallter, das ist der Forschungschef von Google. Dankeschön.
Herzlichen Dank an Philipp Schaumann für den Talk. Gibt es Fragen aus dem Saal? Ja.
Also ich bin mir ja nicht so sicher über die Geschichte mit den Algorithmen und ich versuche jetzt mal den Advocatus in Diaboli zu spielen. Ja, ich denke an ein Beispiel und zwar in drei Punkten. Erster Punkt mit dem Algorithmic Sentencing. Ja. Man wird Gefangene werden vorzeitig entlassen oder bekommen Freigang oder was aufgrund ihrer Führung und aufgrund bestimmter Daten. Das geht in den Algorithmus ein. Und Wunder, man hat dann nachher festgestellt, da gibt es eine Diskriminierung. Ich denke mal, dass sicher es ist ein Problem, dass hier eine Diskriminierung gibt, aber hat mal jemand gefragt, wie groß ist die Diskriminierung ohne Algorithmus, nur aufgrund menschlicher Entscheidungen? Ich weiß nicht, ob das in diesen Studien auch untersucht wurde, aber ich wage zu behaupten, da gibt es auch eine erhebliche Diskriminierung. Das Problem des Algorithmus ist, dass man jetzt die Diskriminierung, indem man nämlich Daten darüber hat, dass man es jetzt offenlegen kann. Und damit auch besser gegensteuern kann.
Ja, also, vielleicht, ja, ja, vielleicht.
Ein Problem von Algorithmen ist, dass sie etwas auch besser, dass sie auch Fehlentscheidungen besser offenlegen, weil nachprüfbarer, sind eher nachprüfbar, wie wenn das einfach in der Masse von menschlichen Entscheidungen untergeht.
Ja? Jein. Also die Menschen haben auch Vorurteile und ich habe das mehrmals gesagt, menschliche Entscheidungen sind nicht vorurteilsfrei. Die Algorithmen haben zwei Probleme. Das eine ist das Mass-Washing, es sieht objektiv aus. Und das andere ist, dass Deep Learning hat keine Auditability. Ich kann nicht nachher den Algorithmus sagen, warum hast du dem keine Bewährung gegeben. Der kann das nicht erklären. Der kann... Es gibt einen riesen Forschungsbereich, Explainable AI. Das ist, viele Leute haben erkannt, wir brauchen Explainable AI, aber im Moment haben wir das nicht. Der Algorithmus in Missouri kann nicht erklären, warum er jemanden, sondern das Deep Learning Network hat das eben irgendwie so entschieden. Und solange es einen Unterschied macht, ob der schwarz oder weiß ist, meine ich, dass er einen Vorurteil hat.
Wenn ich einen Beamten frage, warum er das so entschieden hat, dann kann der mir das wahrscheinlich auch nicht erklären.
Doch. Dann kann ich bei einem Menschen kann ich typischerweise schon sagen, ich komme aus der Bankenwelt. Wir haben dann ein System im Internet, da kann man Online-Kredit haben. Innerhalb von Sekunden, man muss drei Fragen ausfüllen und dann kriegt man einen Kredit bis zu 50.000 Euro. Ich würde da keinen kriegen, bekommen, weil gegen mich diskriminiert wird, über 50. Die alten Leute kriegen keinen Online-Kredit. Na, das ist jetzt Diskriminierung. Dann steht aber dann da unten drunter, bitte gehen Sie in die Filiale. Und wenn der auch sagt, ich bekomme keinen Kredit, dann kann ich fragen, warum. Und dann wird der mir irgendeine Geschichte erzählen. Er muss mir sogar eine Geschichte erzählen. Er muss sagen, naja, Sie haben kein festes Einkommen mehr. Und dann kann ich sagen, ja, aber meine Kinder oder irgendetwas. Und das geht im Algorithmus nicht. Mit dem kann ich nicht diskutieren. Ich kann nicht diskutieren mit dem Algorithmus. Ich fülle das Ding aus und dann bekomme ich den Kredit erstmal nicht. Aber dann habe ich einen Menschen, mit dem ich diskutieren kann. Ich hoffe, im Arbeitsamt ist das auch so, dass dann wirklich ein Mensch bereit ist, mit mir zu reden und ich sagen kann, ja, ich habe ein Kind, aber da kümmert sich mein Ex-Mann drum. Weil der Algorithmus vom AMS bestraft ja Frauen dafür, dass sie Kinder haben, aber Männer nicht, wenn sie Kinder haben. Das ist so eingebaut, weil das ist die Realität unserer Gesellschaft. Aber dann gibt es eben Ausnahmen. Und Ich hoffe, dass man das erklären kann im AMS. Ich hoffe wirklich. Und ich hoffe, dass der Algorithmus eben lügen kann, sodass manchmal die falschen Leute die Ausbildung bekommen, die Schulung bekommen.
Gibt es nur weitere Fragen aus dem Publikum? Dann hätte ich nur abschließend eine relativ vage Frage.
Ja.
Die Liste an Herausforderungen für einen ethisch korrekten Algorithmus ist ja relativ lang. Ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich nicht machbar, oder? Also denken Sie, dass es überhaupt möglich ist, so einen Algorithmus zu designen? Jetzt ein bisschen vage Frage.
Ja? Ja, ich glaube schon. Ist es möglich, wenn ich als Zielvorgabe nicht habe, den optimalen Profit zu erzeugen oder die optimale, es ist eine Frage der Vorgabe an den Entwickler. Natürlich kann ich einen Algorithmus bauen, der optimiert, wie die Entwicklungshilfe in einem afrikanischen Land so verteilt wird, dass für das gesamte Land eine optimale Situation entsteht. Das ist eine andere Vorgabe. Es ist die Frage, wer bezahlt den Data Scientist? Wer gibt dem Data Scientist vor, was er machen soll? Es gibt ja bei NGOs und so weiter, gibt es ja Aktivitäten, wo Forschung betrieben wird, jetzt die Nobelpreise. Die haben wissenschaftliche Forschung betrieben über Effektivität von Entwicklungshilfe. Haben dabei herausgefunden, dass optimal ist, überhaupt Geld zu verschenken. Ohne Bedingungen. Ja, das kann bei Algorithmen können positiv in der Gesellschaft wirken, wenn ich nicht profitorientiert bin.
Danke. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Nein? Dann sage ich herzlichen Dank an Philipp Schaumann. Bitte nochmal einen Applaus.